2, das ist die Fragestunde. Sie können die mündlichen Fragen auf der Drucksache 20-135-66 nachlesen. Sie werden in der üblichen Reihenfolge auch aufgerufen. Und für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den ich jetzt aufrufe, steht zur Beantwortung die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bärbel-Kofler zur Verfügung. Und wenn die Plätze eingenommen wurden, können wir auch beginnen. Und ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten der AfD-Fraktion Bernd Schattner. Die Entwicklung der positiven Maskulinität in Ruanda sowie des Ökofeminismus in Südafrika durch die deutsche Entwicklungshilfe. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Beide Projekte werden von der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklung gefördert. Sie unterstützen Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Kontexten. Das Projekt in Ruanda versucht, Ursachen von körperlicher Gewalt an Frauen zu bekämpfen. In Südafrika werden Frauen und ihre Gemeinden unterstützt, die direkt von den negativen Folgen des Rohstoffabbaus betroffen sind. Zu letzterem hat Herr MdB Jochen Haug Ihrer Fraktion bereits die schriftliche Frage Nummer 3579 gestellt, die wir am 9. April diesen Jahres beantwortet haben. Die Projekte laufen noch bis August 2025 und werden danach entsprechend bewertet.
Herr Schattner, Sie dürfen gern seine Fragen stellen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ja, richtig, die Hilfsorganisation Brot für die Welt ist Projektverantwortlicher auf deutscher Seite. In Ruanda knapp 1 Million lässt sich Deutschland, also die sogenannte positive Maskulinität in Ruanda, kosten. Und das Projekt richtet sich in dem Moment ja direkt an 13.000 jugendliche Lehrer, Schulleitungen und religiöses Führungspersonal in Ruanda. Es geht darum, durch Verhaltensänderungen bei Jugendlichen und ihren Lehrkräften geschlechterspezifische Gewalt einzudämmen. Warum finanziert jetzt der deutsche Steuerzahler die positive Maskulinität in Ruanda, während gleichzeitig in Deutschland Frauen aufgrund ihres Geschlechtes zusammengeschlagen werden? Wir hatten gerade letzte Woche bei uns in Birkenfeld in Rheinland-Pfalz einen Fall, dass 3 ausländische Menschen eine Frau ins Koma geprügelt haben mit der Aussage, Frauen haben in Deutschland keine Rechte. Warum wird dagegen nichts unternommen?
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist zuständig für die Beziehungen mit den Partnerländern. Und das Vorhaben in Ruanda beruht auf einer Umfrage, einer Bevölkerungsumfrage in Ruanda, die ergeben hat, dass dort fast die Hälfte aller 15- bis 49-jährigen Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche Gewalt erfahren. Mehr als ein Drittel der verheirateten Frauen hat berichtet, dass sie in den vergangenen 12 Monaten jeweils körperliche, sexuelle oder emotionale häusliche Gewalt erlebt haben. Um eben zu einer Verhaltensänderung zu kommen, reicht es nicht aus, an Rechts und Normen zu arbeiten, sondern es müssen eben auch die dahinterstehenden Überzeugungen und Rollenbilder adressiert werden. Genau das passiert mit dem Vorhaben, das geschilderte Vorhaben in Ruanda, um eben an den Rollenbildern, die zu körperlicher Gewalt führen, zu arbeiten. Das gilt in unseren internationalen Beziehungen genauso wie in der Arbeit in Deutschland.
Und gern noch die zweite Nachfrage.
Lassen Sie mich bitte noch kurz auf Südafrika kommen. In der Subsahara in Südafrika sind Frauen und vulnerable Gruppen laut Bundesregierung am stärksten vom Klimawandel betroffen. Das panafrikanische ökofeministische Bündnis WOMIN führt den Kampf für Klimagerechtigkeit für Frauen. Die Aktivistinnen setzen sich vor allem gegen umweltschädliche Großprojekte ein. Sie wollen afrikanische Frauen und Gemeinschaften vor Ort eine Stimme geben. Welche Großprojekte wurden denn eigentlich mit der Hilfe von diesen 500.000 Euro deutschem Steuergeld in Südafrika durch dieses ökofeministische Bündnis verhindert, beziehungsweise schreckt dieses politische Verhalten nicht deutsche Investoren vor Ort ab, um dann dort wieder zu investieren, um den wirtschaftlichen Aufbau vor Ort zu unterstützen?
Es geht bei dem Projekt, das, wie ich genannt habe, von der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklung konzipiert wurde und auch den Förderrichtlinien, die in Deutschland geltendes Recht sind, entsprechend darum, eben Frauen zu befähigen, in ihren Gemeinden Beiträge zu leisten, gegen die negativen Folgen des Rohstoffabbaues sich einsetzen zu können. Das passiert dort sowohl auf lokaler, nationaler wie eben auch auf panafrikanischer Ebene. Es geht also darum, auf den unterschiedlichsten Ebenen diese Frauen zu befähigen und zu unterstützen, sich für ihre Gemeinden einzusetzen.
Und ich habe zwei Nachfragen zu dem Thema. Die erste Nachfrage kommt aus der SPD-Fraktion von Frau Stamer.
Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Nachfrage zulassen. Ich war vorletzte Woche in Äthiopien und hatte dort die Gelegenheit, mit der äthiopischen Menschenrechtskommission, eingesetzt von der äthiopischen Regierung, zu sprechen. Und in der Bearbeitung von Konflikten kommt es ja immer wieder dazu, dass man mit dem Thema genderbasierte Gewalt in Konflikten zu tun hat. Und wir natürlich gerade in Entwicklungszusammenarbeit angehalten sind, sehr viel für Frauen in den entsprechenden Kontexten zu tun. Das tut das BMZ auch. Gleichzeitig war aber die Forderung dieser Menschenrechtskommission zu sagen, wir brauchen mehr Traumabearbeitung auch für die männliche Bevölkerung. Denn sie sind auch Opfer von diesen Folgen von genderbasierter Gewalt. Und in der Prävention war dort die Forderung, man muss mehr dafür tun, Traumabearbeitung für junge Männer in diesen Konfliktregionen direkt anzuregen und diese Themen nach vorne zu bringen. Und insofern interessiert mich schon, was das BMZ dahingehend tut, in Kooperation mit den Partnerländern, gerade wenn solche direkten Nachfragen nach Unterstützung kommen, in dem Bereich auch mehr noch zu tun, um Konflikte nachhaltig zu bearbeiten.
Ja. Frau Kollegin, danke für die Nachfrage. Sie haben völlig recht, das Thema Traumabewältigung nach Konflikten oder wie in Ruanda nach einem Genozid, der ja vor 30 Jahren bekanntermaßen stattgefunden hat, ist von enormer Bedeutung, um künftige gewaltauslösende Momente, aber auch vielleicht künftige Konflikte zu verhindern, möglichst präventiv tätig zu werden, aber auch entsprechend Opfern von Gewalt Hilfestellung angedeihen lassen zu können. Deshalb setzen wir uns in den verschiedensten Kontexten in verschiedensten Ländern genau für diese Traumabewältigung ein und arbeiten dort zusammen auch mit Psychologen, sofern vor Ort vorhanden, und unterstützen natürlich auch den Aufbau entsprechender psychotherapeutischer Beratungsmöglichkeiten.
Vielen Dank. Und Dr. Wolfgang Steffinger hat zu dem Thema auch noch eine Nachfrage.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Mich würde interessieren, ob Sie die Einschätzung teilen, die im Meinungsmonitor des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit geäußert wurde, dass es sinnvoll wäre, auf polarisierende Begrifflichkeiten in der Entwicklungspolitik zu verzichten, um dem seit Amtsantritt von Bundesministerin Schulze entstandenen Ansehensverlust des Politikfelds der Entwicklungszusammenarbeit in der Öffentlichkeit nicht noch weiter zu befördern.
Sehr geehrter Herr Kollege, ich möchte dem Eindruck, den Sie mit Ihrer Frage vermitteln, widersprechen, dass das Politikfeld durch den Amtsantritt von Ministerin Schulze an Bedeutung verloren hätte oder negativ besetzt worden wäre. Ich glaube, dass es wichtig ist, Begriffe zu verwenden, die von Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, verstanden werden, einfache, eingängige Begriffe zu verwenden, um eben zu erklären, was wir tun. Das ist etwas, um das wir uns sehr bemühen im Ministerium. Wir weisen im Ministerium auch darauf hin, auf die vielen Fragen, die eingehen, versuchen zu erklären und zu erläutern, auch auf unserer Webseite, um mit den entsprechenden Begrifflichkeiten auch in der Bevölkerung gut umgehen zu können.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ich aufrufe, von Abgeordneten Tobias Matthias Beterker, AfD-Fraktion, abgeschlossene Projekte im Rahmen der entwicklungspolitischen Tourismusförderung. Frau Staatssekretärin, Sie dürfen antworten.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Abgeordneter, auf Ihre Frage antworte ich wie folgt. Die überwiegende Zahl der durch das BMZ geförderten Projekte im Sinne der Fragestellung sind keine ausschließlichen Tourismusprojekte. Vielmehr werden touristische Aspekte als Nebenziel bei größeren Projekten zur nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das eigentliche Ziel der Erhalt der Biodiversität ist, die Naturräume dann aber auch für eine nachhaltige touristische Nutzung zur Verfügung stehen. Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode wurden 72 Projekte beendet. Ich glaube, Sie werden verstehen, dass ich im Rahmen der Fragestunde diese 72 Projekte nicht einzeln aufzählen kann. Tourismus ist für viele Partnerländer des BMZ ein bedeutender Wirtschaftszweig. Die Branche kann beispielsweise durch die Wieseneinnahmen positiv beeinflusst werden und auch Arbeitslosigkeit reduzieren oder zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit beitragen. Damit ist die Wirkung von solchen Projekten grundsätzlich positiv einzuschätzen.
Sie dürfen gern zwei Nachfragen stellen.
Ja, vielen Dank. Sie können mir vielleicht diese Projekte dann noch schriftlich nennen im Nachhinein. Es ging mir aber gerade darum, dass ja zumindest letztes Jahr vom Ministerium kein einziges Projekt mit Tourismusbezug genannt werden konnte, das nach Beendigung der Förderung vom Land dort überhaupt fortgeführt wurde, was ja für einen erheblichen Misserfolg spricht. Und es wurde ja zumindest für 24 jetzt geplant, weiterhin mit Tourismusbezug 35 Millionen auszugeben für eben Förderung in anderen Ländern, während das Wirtschaftsministerium die deutsche Tourismusindustrie im Inland mit etwa dem gleichen Betrag fördert. Sehen Sie da nicht vielleicht ein Missverhältnis, dass eben dieser Sektor der Auslandsförderung, der ja nur ganz indirekt vielleicht irgendwann mal was in Deutschland bringt, viel zu aufgeblasen ist, wenn man das mit dem Wirtschaftsministerium für wirkliche deutsche Industrie, Tourismusindustrie vergleicht?
Ich möchte noch mal betonen, was ich gerade ausgeführt habe. Das BMZ führt keine ausschließlichen Tourismusprojekte, wie in Ihrer Fragestellung vorgegeben, durch, sondern touristische Aspekte sind ein Nebenziel anderer Maßnahmen, auf die das Hauptaugenmerk und das wesentliche Augenmerk des Projektes liegt. Wenn es möglich ist, dabei gleichzeitig noch Tourismusaspekte mit einzubeziehen, so ist das etwas, was wir selbstverständlich in diesen Projekten mitbedenken und mit tun, um eben auch Möglichkeiten der Arbeitsplatzbeschaffung, insbesondere auch für Menschen zu ermöglichen, die sonst in vielen Regionen keine Chance hätten auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir wissen, in vielen Regionen gibt es sehr, sehr viele junge Menschen, die eben leider nirgends unterkommen können, keine Arbeitsplätze finden können. Und im Tourismus finden sich durchaus Arbeitsplätze für junge Menschen und mit nicht so großer Vorbildung, aber auch für Frauen in vielen Bereichen. Deshalb sehen wir oder versuchen wir, diese Schnittmengen zu unterstützen.
Sie können noch eine zweite Nachfrage stellen.
Es ist auch interessant, dass Sie immer diesen Tourismusaspekt herunterspielen. Die meisten Projekte tragen den gerade vor sich her. Und Sie haben es ja eben selber betont, dass die Arbeitsplätze vor Ort mehr oder weniger nur dadurch realisierbar sind. Deswegen verstehe ich nicht, warum das so heruntergespielt wird. Hat es vielleicht damit zu tun, dass ja zum Beispiel auch das Wirtschaftsministerium auch im Ausland ähnliche Projekte fördert, die natürlich direkter auf Deutschland sich beziehen, also auf Tourismus, der dann wieder nach Deutschland zurückfließt? Ist es dann nicht so, wenn Sie hier schon mit diesem Bezug so hinter dem Ofen halten wollen, dass es einfach nur eine weitere Begründung überhaupt für das Ausmaß Ihres Ministeriums, das es noch hat, ist, dass es eben auch, wenn man mal ehrlich ist, gar nichts bringt, diese Gelder auszugeben, weil nochmal sie doppelt und dreifach vom Wirtschaftsministerium besser verwendet werden können.
Ich möchte noch mal auf die Bedeutung der Projekte als solches hinweisen, bei denen eine Schnittmenge eben oder ein Teil der Tourismus ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir insbesondere in den Zeiten der Corona-Pandemie in Partnerländern Tourismusaktive oder Tourismusbranchen unterstützt oder mit unterstützt haben. Denn wie wir ja auch bei uns im Land gesehen haben, war es wichtig, bei uns im Land kleine, mittlere Unternehmen durch die Pandemie zu bringen. In vielen Partnerländern kam es zu eklatanten Einbrüchen, Einnahmeeinbrüchen in einer Branche, die in vielen Ländern eben eine der größeren Einnahmequellen ist, also dem Tourismus. Deshalb hat das BMZ in den Jahren 21 und 22 23 gemeinsame Projekte mit internationalen Partnern durchgeführt. Das ist auch etwas, was genau als Reaktion auf die Corona-Pandemie, auf die Krise zu sehen wurde. Und ich kann sehr wohl berichten, dass das erfolgreiche Projekte waren, denn es konnten dort 8.500 Arbeitsplätze geschaffen werden oder auch erhalten werden. Und es wurden 40.000 Menschen weitergebildet oder ausgebildet, die dann auch Perspektiven für die Zukunft hatten.
Vielen Dank. Ich habe zwei Nachfragen. Volkmar Klein ist der Erste.
Frau Staatssekretärin, wir sehen ja in vielen afrikanischen Ländern, dass regulierter Jagdtourismus ganz erheblich auch zum Artenschutz beiträgt, indem in entlegenen Regionen Arbeitsplätze geschaffen werden können, auch um Wilderei zu verhindern. Was genau tun Sie denn, um diesen wirtschaftlichen Aspekt zu stärken, während ja andere Teile der Bundesregierung das ein bisschen untergraben, indem sie den Import von Jagdtrophäen vermeiden wollen?
Sie sprechen den regulierten Teil von Jagd an. Das ist natürlich kein Aufgabenfeld des BMZ. Was wir als BMZ tun, ist zum Beispiel an Naturparks angrenzende Gebiete, die ja oft diese Zonen, diese sogenannten Gaming- oder Hunting-Zones sind, die Bevölkerung zu unterstützen, Teilhabe an wirtschaftlichen Möglichkeiten des Tourismus als Ganzes zu haben. Zum Beispiel, indem sie Nahrungsmittelproduktion für Anbieter von touristischen Leistungen für Gäste bekommen können, indem wir Bildungsmaßnahmen vor Ort durchführen und zur Ausbildung der Personen in den angrenzenden Gebieten von Nationalparks zum Beispiel auch beitragen und damit auch zu einer Verbesserung ihrer Einkommenssituation als Ganzes beitragen.
Vielen Dank. Und Paul Ziemiak hat auch noch eine Nachfrage.
Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, ich will noch mal auf die Arbeitsplätze, die dann langfristig erhalten bleiben, zurückkommen. Sie haben Ihr Ziel beschrieben, Sie haben auch Zahlen genannt. Aber wie achten Sie systematisch in der Förderung, dass durch diese Förderung tatsächlich langfristig Arbeitsplätze erhalten bleiben? Können Sie uns das einmal erklären?
Wir sind mit all unseren Maßnahmen, und das bezieht sich nicht nur auf die Tourismusbranche, bestrebt, Menschen in Arbeit zu bringen oder dieses zu unterstützen. Dazu gehört der ganz große, breite Teil der beruflichen Bildung und der Unterstützung bestimmter Qualifikationen zu erlangen, um eben auch nachhaltig und langfristig am Arbeitsmarkt realisieren zu können. Das ist ein wichtiger Teil der Entwicklungszusammenarbeit als solches. Berufsausbildung im Ganzen. Tourismus und Ausbildung, um im Tourismus tätig sein zu können, ist da nur ein kleiner Teil und, wie ich ja auch ausgeführt habe, nicht eine branchenspezifische Maßnahme, die wir unternehmen, sondern als Teil von verschiedenen anderen Maßnahmen. Uns ist es aber wichtig, in touristischen Gebieten oder um touristische Gebiete herum Menschen die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel mit ihren landwirtschaftlichen Produkten, die sie erwerben, so gut zu werden, dass sie diese Produkte zum Beispiel auch anbieten können für Restaurants, für Hotelbetriebe und so weiter und somit eben nachhaltige Einkommensquellen generieren können.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage, Hauptfrage. Die ist vom Abgeordneten Bernd Schattner. Es geht um die Förderung von Projekten im öffentlichen Personennahverkehr in Lateinamerika. Frau Staatssekretärin, Sie dürfen antworten.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Ihre Frage beantworte ich wie folgt. Ja, die Bundesregierung hat Kenntnis darüber. Es handelt sich um 21 Projekte mit 7 Ländern und einer Regionalorganisation in Lateinamerika.
Sie dürfen gern zwei Nachfragen stellen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ja, ich sag mal, die Fahrradwege in Peru sind ja mittlerweile der Running Gag. Das weiß mittlerweile jeder. Im Jahr 2022 schloss Deutschland eine Klima- und Entwicklungspartnerschaft mit Peru und sagte eine Gesamtsumme von 529 Millionen Euro zu. Das Geld leistet laut der Bundesregierung einen Beitrag zur Förderung von Waldschutz, Biodiversität, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Stadtentwicklung und gute Regierungsförderung. Auf der anderen Seite sagt das BML durch den Waldzustandsbericht von 2023, dass 4 von 5 Bäumen der verbreiteten Arten in Deutschland krank sind. Wir geben Milliarden für Entwicklungshilfe aus, während Deutschland selbst der kranke Mann Europas ist. Wäre es nicht besser gewesen, dieses Geld in unsere Wälder zu investieren und damit klimaresistente Bäume zu pflanzen, um damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland zu leisten, statt das Geld wirklich mit der Gießkanne im ganzen Welt zu verteilen?
Sehr geehrter Abgeordneter, ich möchte der Aussage widersprechen, dass wir das Geld mit der Gießkanne in der Welt verteilen würden. Unsere Maßnahmen zum Thema Verkehrspolitik und Mobilität, gerade auch in Lateinamerika, aber auch weltweit, dienen dazu, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, weil insbesondere in den stark wachsenden Megacities dieser Erde das Thema der CO2-Einsparung ein ganz virulentes, ein ganz massives ist. Und wir ja wissen, dass wir CO2-Einsparung weltweit voranbringen müssen, eben auch in den Ländern, in diesen wachsenden Ländern, in denen bisher der Verkehr, der öffentliche Verkehr hauptsächlich durch fossil betriebene Fahrzeuge stattfindet. Und gerade deshalb ist es wichtig, Klimaschutz voranzubringen in diesen Partnerländern. Und ich darf auch darauf hinweisen, auf eine Studie der Universität Göttingen, die ich sehr beeindruckend finde und ich zur Lektüre allen Interessierten empfehle, die sehr klar und sehr deutlich macht, dass insbesondere die deutsche Wirtschaft durch das Engagement des BMZ weltweit profitiert, insbesondere auch durch solche Projekte.
Herr Schattner, Sie können noch eine zweite Nachfrage stellen.
Ja, vielen Dank. Ja, wenn Sie gerade den weltweiten Klimaschutz ansprechen. Mit 106 Millionen Euro deutschem Steuergeld wird der öffentliche Personennahverkehr in Lateinamerika gefördert. Gleichzeitig werden 10% aller Linienbusse in Rheinland-Pfalz, meinem Heimatlandkreis oder meinem Heimatland, ab nächstem Jahr wegfallen. Das plant die Landesregierung und hat schon angefangen, Busse in Kreisen und Städten unter die Lupe zu nehmen. Der Grund für diese massiven Kürzungspläne ist, dass die kommunalen Busunternehmen ein Drittel ihrer Flotte bis 2030 mit sogenannten umweltfreundlichen Antrieben ausstatten müssen. Das Problem dabei ist, dass die Unternehmen die notwendigen Mittel gar nicht zur Verfügung haben, um diese Investitionen durchzuführen. Gleichzeitig kommen die zugesagten Hilfen durch Bund und Land in diesem Bereich nicht. Das heißt also, wir fördern lieber in Lateinamerika öffentlichen Personennahverkehr, anstelle wirklich erstmal dafür zu sorgen, dass in Deutschland kommunale Unternehmen rechtzeitig und massiv mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um die Ziele, die sie hier erfüllen müssen, umzusetzen. Das passt doch nicht zusammen. Ich kann doch erst der ganzen Welt helfen, wenn es Deutschland gut geht, und kann nicht vorher Geld im Ausland verteilen, wenn bei uns die Firmen krank sind.
Klimaschutz weltweit kann nicht nur in einem Land betrieben werden. Die Auswirkungen des Klimawandels und damit die Ausstöße von CO2, die weltweit stattfinden, wirken sich weltweit aus, auch bei uns in Deutschland. Ich darf erinnern an die leider fatalen Auswirkungen, die wir hier in diesem Land, zum Beispiel im Ahrtal und in anderen Regionen dieses Landes, vor 3 Jahren erlebt haben. Ich darf erinnern, dass wir momentan, wenn wir nach Valencia, nach Spanien blicken, Todesopfer zu beklagen haben. Folgen des Klimawandels, der weltweit bekämpft werden muss und nicht in einem Land allein bekämpft werden kann. Der CO2-Ausstoß, der in Lima verhindert wird oder in anderen Teilen dieser Erde verhindert wird, ist genauso relevant wie der CO2-Ausstoß, der bei uns verhindert wird. Es gibt aber Regionen dieser Erde, wo noch mehr CO2-Ausstoß verhindert werden kann. Und das sind eben solche Länder, die ich gerade skizziert habe. Und das sind Projekte, die ich gerade benannt habe. Also es nutzt dem Klimaschutz in Deutschland und damit auch der deutschen Bevölkerung, wenn wir weltweit dazu beitragen, dass klimaneutral gefahren werden kann.
Ich habe auch hier drei Nachfragen. Einmal der Kollege Steffinger.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, Sie haben es schon angesprochen, dass von Entwicklungszusammenarbeit auch oft die deutsche Wirtschaft profitiert und Entwicklungszusammenarbeit auch häufig ein Türöffner sein kann für die deutsche Wirtschaft. Könnten Sie gerade im Bereich des Personennahverkehrs in Lateinamerika ein paar Projekte nennen und vielleicht auch die Firmen dazu, die hier aus Deutschland profitiert haben in besonderer Weise? Und welche Projekte oder an welchen weiteren Projekten auch deutsche Firmen mit beteiligt sind.
Ja, Herr Kollege, herzlichen Dank für die Nachfrage. Ich kann zum Beispiel, wenn es um Lateinamerika geht, an die großen Metroprojekte erinnern, die in verschiedenen Städten, vor allem im Ballungsraum Lima, stattfinden. Das Projekt in Lima ist ein Großprojekt, das mehrere Milliarden Euro oder US-Dollar Volumen hat. Und damit jetzt keiner das missversteht, das geht nicht um Geld, das wir finanzieren, sondern das ist ein wirtschaftliches Projekt, das durchgeführt wird. An diesem Projekt sind viele verschiedene Organisationen und Länder beteiligt. Und es sind auch viele Unternehmen aus Deutschland beteiligt, die entsprechende Unterauftragsnehmer sind. Dazu gehört Siemens, dazu gehört Pfaff, dazu gehören verschiedene andere weitere Unternehmen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir das auch auf der Seite des BMZ nochmal aufgelistet haben. Wer sich im Detail dafür interessiert, den darf ich da gerne darauf nochmal die Aufmerksamkeit lenken. Danke für die Frage.
Vielen Dank, Frau Staumer.
Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich habe noch mal eine Nachfrage bezüglich des gesamten Themas. Wenn wir über Stadtplanung und nachhaltige Stadtplanung sprechen, dann sprechen wir ja vor allen Dingen auch über den starken Urbanisierungstrend. Und wenn wir gerade den afrikanischen Kontinent uns anschauen, dann wissen wir, dass in Lagos tagtäglich über 5.000 Menschen wahrscheinlich in diese Stadt ziehen. Und die UN berechnet, dass es im Jahr 2035 circa 24,5 Millionen Menschen sein werden, die in dieser Stadt offiziell leben. Und insofern möchte ich schon noch mal nachfragen, welche Maßnahmen das BMZ ergreift, um in diesen partnerschaftlichen Zusammenarbeiten gerade bei dem Thema Urbanisierung auch für eine nachhaltige Stadtplanung mit einzuwirken, die es ermöglicht, dass diese Megacities nicht vor dem Kollaps stehen und nicht zu einem großen Klimarisiko werden, sondern dass dort gerade die Chancen genutzt werden, um nachhaltige, klimaneutrale Stadtplanung voranzutreiben, die auch den Menschen nachhaltig nützt und eine Zukunft ermöglicht.
Frau Kollegin, Sie haben recht, Urbanisierung oder Umgang mit einer zunehmenden Urbanisierung ist eines der ganz wichtigen entwicklungspolitischen Themen, denn die Menschen müssen in diesen Städten leben können, sie müssen zu einem Arbeitsplatz kommen können, sie müssen ihren Alltag gestalten können. Dazu dienen in der Regel öffentliche Verkehrsmittel, die oft nicht so in dem Maße vorhanden sind, wie es gewünscht oder nötig ist. Deshalb ist, wer sich in der Welt umsieht, wird viele Städte sehen, die in einem großen Verkehrs ich möchte nicht sagen Chaos, aber in sehr schwierigen Verkehrssituationen stecken. Das ist sowohl ökologisch ein großes Problem wie sozial für die Menschen ein sehr großes Problem, weil es ihnen zum Teil oft gar nicht möglich ist, in einer bestimmten Zeit zu einem Arbeitsplatz zu kommen. Wir unterstützen deshalb Projekte, wo man hier zu einer anderen Stadtplanung gelangt, die in den Ländern in der Regel ja selbst durchgeführt werden, die, und auch das möchte ich bei der Gelegenheit sagen, meistens auch von den Ländern selbst finanziert werden. Wir sind dort unterstützend, sowohl mit zinsvergünstigten Krediten, das ist oft der Haushaltsanteil dabei, dass es etwas billiger wird für Länder, die sehr große Probleme in der Eigenfinanzierung haben, und wir unterstützen mit technischem Know-how und Kapazitäten, um eben gerade diese von Ihnen angesprochenen Probleme bewältigen zu können.
Die nächste Nachfrage hat Herr Brandner.
Ja, danke. Die Ausgangsfrage richtet sich ja vom Kollegen Schattner über die Sinnhaftigkeit von Förderung des Personennahverkehrs in Lateinamerika. Über 100 Millionen Euro fließen da rein. Jetzt haben Sie gerade in so einem Nebensatz die Extremwetterkatastrophen Ahrtal und Valencia erwähnt. Also instrumentalisieren also das menschliche Leid im Ahrtal und in Valencia dafür, ihre ideologiegetriebene Politik in Lateinamerika zu machen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass also aus diesem Seitenhieb auf das Ahrtal und Valencia jetzt gefolgert werden muss, wenn wir noch mehr den öffentlichen Personennahverkehr in Lateinamerika fördern mit deutschem Steuergeld, dann wird sowas wie das Ahrtal oder Valencia nicht mehr passieren?
Herr Brandner, ich wollte ein Beispiel dafür machen, dass wir weltweit von den Folgen des Klimawandels bedroht und betroffen sind. Das gilt für die Menschen in Lateinamerika, auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien. Es gilt aber auch für die Menschen in Europa und in Deutschland. Und so wie wir im Ahrtal betroffen waren von den Folgen des Klimawandels, so wie leider auch die Menschen jetzt in Valencia betroffen sind, sind natürlich Menschen weltweit von den Folgen des Klimawandels betroffen. Deshalb ist es auch weltweit unsere Aufgabe als Gemeinschaft, dazu haben wir uns auch verpflichtet, in Paris entsprechende Minderungsziele beim CO2-Ausstoß voranzubringen. Dazu gibt es für jedes Land eigene Aufgaben, seine eigenen Minderungsziele in den Mittelpunkt zu stellen. Und es gibt eben Länder, und das sind oft die Partnerländer des BMZ, die nicht aus eigener, auch finanzieller Kraft oder aus eigener Möglichkeit das voranbringen können. Deshalb unterstützen wir gemeinsam mit anderen Projekte, um eben diesen CO2-Ausstoß weltweit reduzieren zu können. Und davon profitieren die Menschen weltweit, aber eben auch bei uns.
Und die letzte Nachfrage hat Herr Ziemiak.
Na, so jetzt, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. JAUS ist ja zuständig eben nicht nur für Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und jetzt, wenn es um den Personennahverkehr in Lateinamerika geht und Ihre Förderung, ich will anschließen an die Frage von Kollegen Steffinger. Sie haben die aus meiner Sicht nicht beantwortet. Bitte ganz konkret, wie stellen Sie sicher, dass in den von Ihnen geförderten Projekten im Personennahverkehr in Lateinamerika deutsche Unternehmen zum Zuge kommen, weil sie sonst nicht zum Zuge gekommen wären? Sie haben gerade beschrieben, es gibt Projekte, wo deutsche Unternehmen beteiligt sind. Natürlich, weltweit. Aber wie stellen Sie sicher, dass durch Ihre Förderung die deutsche Wirtschaft einen Vorteil hat in dieser schwierigen Lage nach 3 Jahren Ihrer Regierung?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich glaube, ich habe gerade darauf hingewiesen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in sehr, sehr vielen Kontexten ein Türöffner ist für deutsche Unternehmen, die dann auch leichter Zugang zu Aufträgen bekommen. Auf was Sie anspielen, ist etwas, was es so nicht gibt, nämlich dass man 1:1 sagt, wir geben EZ und dafür müsst ihr dann deutsche Firmen unternehmen. Ich glaube, das würde auch dem ganz grundsätzlichen Grundgedanken widersprechen, dass die Länder natürlich auch ihren eigenen Local Content zum Beispiel fördern dürfen. Aber wir sind Türöffner, wir sind Türöffner für ganz viele wirtschaftliche Projekte und für sehr viele Unternehmen. Und ich möchte noch mal verweisen auf die Studie der Universität Göttingen, die das auch wissenschaftlich und mit Daten und Fakten belegt.
Und wir kommen zur nächsten Frage des Abgeordneten Stefan Brandner, die Frage Nummer 4. Projekte zur Förderung der Geschlechtergleichheit im Jahr 2023. Frau Staatssekretärin, Sie können antworten.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Ihre Frage beantworte ich wie folgt. Die Projekte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finden Sie auf der Seite des Transparenzportals des BMZ, www.transparenzportal.bund.de. Hier können Sie unter Detailsuche die Laufzeit auf das Jahr 2023 beschränken und einen Haken bei Ziel 5 Geschlechtergerechtigkeit setzen. Und Sie können dann auch diese Ergebnisse sortiert, und zwar im Sinne Ihrer Frage nach Volumen, ausgedruckt erhalten.
Sie können gerne 2 Nachfragen stellen.
Davon mache ich gerne Gebrauch. Und ich meine, eine Fragestunde ist ja da, dass man eine Frage stellt und eine Antwort bekommt. Bei der nächsten Fragestunde können Sie mich auch hinstellen und sagen, gucken Sie auf meiner Internetseite, welche Frage ich Ihnen stellen will. So geht das natürlich nicht. Wir haben eine ganz konkrete Frage gestellt, was die Projekte waren zur Geschlechtergerechtigkeit, zur Geschlechtergleichheit im Jahr 2023. Und Ihnen fällt dazu keine Antwort ein. Ich sage Ihnen mal ein paar Fakten dazu vielleicht. Sie finanzieren im Ausland Geschlechtergleichheit, Geschlechtergerechtigkeitsprojekte, unter anderem Projekte wie evidenzbasierte Advocacy-Arbeit zugunsten der Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Personen in Costa Rica und die Reduzierung schädlicher Klimagase und Verbesserung der Lebensbedingungen armer ländlicher Haushalte, insbesondere der Frauen, durch familiäre Biogasanlagen in Indien. Das ist also Ihr Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Geschlechtergleichheit. Meine Frage ist jetzt, wir haben Regionen auf dieser Welt, Afghanistan, Iran, da sind Leib und Leben von Frauen tagtäglich bedroht. Was tun Sie für die?
Sehr geehrter Kollege, ich darf Sie darauf hinweisen, dass das parlamentarische Fragewesen dazu dient, einen begründeten Wissensvorsprung der Bundesregierung gegenüber dem Parlament auszugleichen. Eine Frage, die sich auf öffentlich zugängliche Daten bezieht, gleicht keinen entsprechenden Wissensvorsprung aus und ist deshalb mein freundlicher Hinweis an Ihre Mitarbeitenden in Ihrem Büro, doch diese Seite so zu nutzen. Sie haben es ja offensichtlich auch getan, denn Sie finden ja durchaus das eine oder andere Projekt, das wir fördern. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der feministischen Entwicklungszusammenarbeit insbesondere Frauen fördern, um sie zum Beispiel als Akteurinnen im Wirtschaftsleben teilhaben zu lassen. Es geht zum Beispiel um die Zugänge zu Finanzierungsmöglichkeiten, es geht um Mikrofinanzen, es geht um Zugänge zum Bankwesen, es geht um Frage von Landrechten, es geht um die Frage von Frauen und Gesundheit. Dazu dient im Übrigen auch die Frage der gesunden Kochgelegenheiten. Das möchte ich an der Stelle erwähnen, denn die Todesrate von Frauen, die mit entsprechenden Holzkochöfen kochen muss, ist sehr, sehr signifikant und erschreckend.
Denken Sie bitte an die Zeit.
Und auch dazu dienen unsere Projekte unter anderem.
Herr Brandner, noch eine zweite Nachfrage?
Ja, jetzt haben Sie meine Frage, die Nachfrage nicht beantwortet. Jetzt haben Sie in der Nachfrageantwort die Hauptfrage beantwortet, aber meine Nachfrage nicht. Die ging ja dahin, was tun Sie für Frauen, die tatsächlich an Leib und Leben bedroht sind, wie im Iran, wie in Afghanistan, Frauen, die da täglich damit leben müssen, gefangen genommen, gefoltert und umgebracht zu werden. Und Sie labern hier irgendwelche Sachen von Geschlechtergerechtigkeit, die ideologisch hier durch die Weltgeschichte getrieben werden. Also darauf wäre ich gespannt gewesen. Jetzt haben Sie ja diese Ziele definiert oder Sie fördern die Projekte, Dutzende von Projekten, Hunderte von Projekten und die werden ja auch irgendwie wahrscheinlich überprüft. Wir denken an die Klimaprojekte in China, von denen ja mehrere Dutzend offensichtlich Betrug waren. Da wurden Milliarden deutsche Steuergelder rausgehauen in China, ohne dass überhaupt nur im Ansatz irgendwas passiert wäre. Meine Frage deshalb hier, wie überprüfen Sie denn, welche Ziele setzen Sie denn zur Geschlechtergerechtigkeit, zur Geschlechtergleichheit und wie überprüft das wer bei Ihnen?
Sehr geehrter Herr
Brandner. Hören Sie noch mal ganz entspannt zu. Ich weiß gar nicht, warum Sie meine
Entschuldigung, bitte, jetzt hat die Staatssekretärin die Möglichkeit zum Antworten.
Genau,
deshalb bitte ich darum, dass wir ein bisschen Ruhe in die Debatte bringen. Die Staatssekretärin kann jetzt bitte antworten.
Sehr geehrter Herr Brandner, erstens möchte ich mich gegen den Ausdruck, ich labere, verwahren. Ich bemühe mich, die Antworten zu geben, die gewünscht werden. Mit Ländern wie dem Iran, und das wissen Sie sicherlich, haben wir keine Entwicklungszusammenarbeit. Folglich ist das BMZ auch nicht in der Lage, dort explizit für Frauen sich in Projekten einzusetzen. Wir setzen uns dort, wo wir arbeiten können, wo wir gemeinsam vor Ort tätig sein können, für die Rechte von Frauen ein. Dazu gehört zum Beispiel das von mir auch bereits vorher genannte Recht auf Gesundheit und Zugang zu Gesundheitsinstitutionen. Dazu gehört auch das, was ja in einer vorherigen Frage in Abrede gestellt worden ist, dass man nämlich mit Männern daran arbeitet, ihr Rollenverständnis nicht auf Gewalt basieren zu lassen, sondern Gewalt gegen Frauen nicht in den Mittelpunkt, gegen Gewalt gegen Frauen etwas zu unternehmen. Auch an solchen Projekten sind wir beteiligt. Aber ich möchte noch mal sehr, sehr deutlich machen, wenn wir etwas tun für Geschlechtergerechtigkeit und für Frauen, dann hat das auch damit zu tun, ich sage es mal ganz deutlich, erstens ist es ein Menschenrecht. Alle Menschen haben das Recht, gleich und fair behandelt zu werden. Zweitens ist es ökonomisch sinnvoll. Die Weltbank spricht davon, dass wir das globale Bruttoinlandsprodukt um 20% steigern könnten.
Frau Staatssekretärin, wir haben noch zwei Nachfragen.
Ich komme zum Schluss, danke. Wenn Frauen gleichberechtigten Zugang zu Unternehmertum zum Beispiel hätten.
Ich habe die Nachfrage des Abgeordneten Leiser.
Das passt gerade auch gut rein, weil meine Frage geht auch dahin. Wir wissen ja, dass gleich Gesellschaften, in denen Frauen eine starke Stellung haben, dass denen oft besser geht und dass der internationalen Gemeinschaft auch besser geht, wenn Frauen eine starke Rolle spielen. Jetzt geht meine Frage genau dahin. Frau Staatssekretärin, warum fördern wir denn gezielt Frauen auch in Gesellschaften?
Danke für die Frage. Ich glaube, der erste Grund ist evident. Ich habe ihn gerade genannt. Es ist ein Menschenrecht. Alle Menschen haben nach unserer Verfassung, aber auch nach der Allgemeinen Charta der Menschenrechte das gleiche Recht und die gleiche Würde ihnen entgegenzubringen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter erster Grund. Aber zweitens haben sich auch alle Staaten gemeinsam auf die zentralen Ziele der Nachhaltigkeitsagenda, der Agenda 2030, verpflichtet. Und dort spielt das zentrale Ziel der Geschlechtergerechtigkeit eine entscheidende Rolle. Denn wenn man andere Ziele erreichen möchte, zum Beispiel im Kampf gegen Hunger, im Kampf gegen Armut als solches, im Kampf gegen mangelnde Bildung, im Kampf für wirtschaftliche Entwicklung in Ländern, dann muss man Frauen entsprechend fördern. Man kann nicht auf die Potenziale der Hälfte der Menschheit verzichten, indem man sagt, Frauen sollen dort beschäftigt bleiben oder dort tätig bleiben oder dort leben, wo es bisher war. Nochmal. Die Weltbank sagt ganz deutlich, das globale Bruttoinlandsprodukt kann um mehr als 20% gesteigert werden, wenn geschlechtsspezifische Unterschiede bei Beschäftigung und Unternehmertum beseitigt werden. Und die derzeitige globale Wachstumsrate könnte sich im Wesentlichen verdoppeln, wenn man an diesen Schrauben dreht.
Und ich habe noch eine Nachfrage von Herrn Kraft.
Danke, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Afghanistan und Frauenrechte. Ausweislich Ihrer eigenen BMZ-Seite investieren Sie 250 Millionen Euro nach Afghanistan, nicht direkt mit eigenen Leuten, aber über Partner in Afghanistan, und geben die Ausweitung und die Verbesserung von Frauenrechten in Afghanistan als Ziel an. Nun haben kürzlich die Afghanen die Frauenrechte weiter beschnitten. Frauen ist es nicht mehr erlaubt, mit anderen Frauen zu kommunizieren. Wollen Sie aufgrund dieser Entwicklung vielleicht anerkennen, dass Ihre Investment, Ihre Gelder in Afghanistan gescheitert sind und dass Sie vielleicht, oder es vielleicht Zeit wäre für die Bundesregierung, das finanzielle Engagement in Afghanistan massiv zurück, nämlich auf null zurückzufahren, aufgrund der eklatanten Verletzung von Frauenrechten? Und Sie haben überhaupt nichts erreicht mit Ihren Geldern.
Sehr geehrter Herr Kollege, Sie suggerieren mit Ihrer Frage, wir würden Gelder nach Afghanistan geben. Das ist nicht der Fall. Wir geben an internationale Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen, die noch in bestimmten Bereichen für Frauen tätig sein können, Gelder, um insbesondere Frauen zu unterstützen. Das ist das Einzige, was wir in diesem Kontext tun. Und es geht ausschließlich um die Frage, ob man Frauen noch unterstützen kann und wo nicht.
Vielen Dank. Und ich komme zur nächsten Frage, Frage Nummer 5 des Abgeordneten Stefan Brandner zum Thema die Bewertung der Förderung des Baus von Radwegen in Peru. Frau Staatssekretärin, Sie dürfen antworten.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Abgeordneter, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Bundesministerin Svenja Schulze hat mehrfach öffentlich zur Förderung des Baus von Radwegen in Peru Stellung genommen und dabei betont, dass sie Teil eines integrierten Verkehrsprojektes sind, welches im Interesse der Menschen vor Ort sowie auch im Interesse der deutschen Wirtschaft richtig war und ist. Beim Engagement für nachhaltige Mobilität in Peru handelt es sich zudem, wie gerade auch erläutert, um ein Projekt für globalen Klimaschutz. Da es sich um ein mehrjähriges Vorhaben handelt, wird die Förderung auch nach 2025 fortgesetzt.
Und zwei Nachfragen, Herr Brandner.
Ja, gerne. Ich meine, diese Radwege in Peru sind ja so ein bisschen zum Running Gag inzwischen geworden, um diesen Irrsinn ihrer Entwicklungspolitik hier so ein bisschen aufzuzeigen. Frau Schulze hat sich tatsächlich dazu schon mehrfach geäußert und hat gesagt, das wäre ein wichtiges Engagement, um die Bekämpfung des Klimawandels fortzusetzen, und hat dann gesagt, es wäre letztendlich egal, ob die Tonne CO2 in Peru, Stichwort Radwege, Kolumbien, Montenegro oder in Deutschland eingespart würde. Jede Einsparung sei gleich wichtig für den weltweiten Klimaschutz. Da drängt sich dann für mich die Frage auf, außerhalb von Peru und außerhalb von Deutschland, wo fördern Sie denn noch den Bau von Radwegen?
Ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht um den Bau von Radwegen als solches geht, sondern um ein integriertes Verkehrskonzept.
Ich habe auch den Radwegen gefragt.
Aber ich darf vielleicht erläutern, das Konzept erläutern. Und Radwege sind ein Teil eines integrierten Verkehrskonzeptes und keine singuläre Maßnahme. Und als solches ein Verkehrskonzept, das zur Verminderung des CO2-Ausstoßes beiträgt und deshalb auch notwendig ist, weil die Akzeptanz der Menschen, die letzte Meile zur Metrostation zu erreichen, zwingend notwendig ist, um einen Umstieg auf Metro, auf öffentlichen Nahverkehr und CO2-freie Transporte zu erreichen. Das ist zwingend notwendig, von den Gebieten, von den Wohngebieten der Menschen zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Da müssen sie eine Metrostation erreichen können. Und das ist eben etwas, was zum Beispiel mit Fahrradschnellwegen in Lima erreicht wird.
Und ja gut, aber meine Nachfrage war jetzt, wo Sie ansonsten noch Radwege fördern, außerhalb von Peru und außerhalb von Deutschland. Da haben Sie jetzt viel rumschwadroniert und da kam nichts. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen und Sie trauen sich gar nicht, das zu sagen. Aber wir wissen ja, Wir wissen ja, dass nicht nur Radwege in Peru gefördert werden. Es wird ja auch gendersensible Gemeinderatsarbeit in Bangladesch gefördert. Und man kann es kaum glauben, E-Mobilitätsprojekte in Indien für queere Rikscha-FahrerInnen. Also, das fördern Sie auch, wahrscheinlich im Rahmen dieses weltweiten Verkehrskonzeptes, was Sie haben. Insgesamt werden 33 Milliarden Euro jährlich für solchen Unsinn und anderen Unsinn rausgehauen im Rahmen der Entwicklungshilfe. Und da hat Frau Schulze mal zugesagt, das würde die Sicherheit Deutschlands sichern. Also Deutschland würde sicherer dadurch, dass wir diese Projekte im Ausland fördern. Konkret jetzt mal, wie machen Radwege in Peru, wie machen gendersensible Gemeinderäte in Bangladesch und wie machen Projekte für queere Ritscha-Fahrerinnen in Indien Deutschland sicherer?
Ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, dass all diese Projekte Teil integrierter Verkehrskonzepte sind. In Indien geht es genau wie in Peru darum, die letzte Meile zur Metrostation zu erreichen. Besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen werden ausgebildet, um dort einen Arbeitsplatz zu finden und diesen Transport vornehmen zu können. Das verbirgt sich hinter dem winzigen Teilaspekt der Rikscha- oder E-Rikscha-Fahrer zu den Metrostationen. Das ist auch entscheidend, weil auch diese Projekte im Rahmen der Green Urban Mobility in Indien zu großen Aufträgen auch hier wieder der deutschen Wirtschaft führen. Auch das kann man sehr, sehr eindringlich noch mal nachlesen. Ich empfehle noch mal die Studie der Universität Göttingen. Und wenn man Frauen einbezieht, und deshalb sind auch gendersensitive, wenn Sie so nennen wollen, Gemeinderäte wichtig. Es geht eigentlich darum, Frau zu fragen, welche Anforderungen an öffentlichen Nahverkehr sie haben. Und das ist eine entscheidende Voraussetzung für einen gelingenden Nahverkehr.
Und ich habe eine Nachfrage von Paul Ziemiak.
Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, Sie machen in der Entwicklungszusammenarbeit auch die Vorgängerregierung so viel Wichtiges und Gutes in der Welt. Ich erinnere beispielsweise an die Situation der Menschen im Libanon, wo zu Recht ja auch der Haushaltsausschuss Mittel freigegeben hat. Aber ich bin einigermaßen, muss ich sagen, empört über Ihre Haltung. Sie wissen, wenn es um Radwege in Peru geht, dass die Menschen in Deutschland kein Verständnis dafür haben, dass eine Bundesregierung, Frau Präsidentin, vielleicht können Sie den Kollegen abstellen.
Ich kann ihn nicht abstellen, aber ich kann wenigstens.
Entschuldigung, ich verstehe ja, dass Sie die Nerven bei der Ampel am Vorabend des Endes dieser Regierung liegen blank. Ich verstehe das, aber lassen Sie uns.
Herr Ziemiak, stellen Sie bitte Ihre Frage der Frau Staatssekretärin, denn sie soll darauf antworten. Wir sind noch in der Fragestunde.
Ja, gibt es noch irgendeine Chance dieser Bundesregierung, die ja nicht mehr lange im Amt ist, dass sie ihre Position überdenkt und auch ein bisschen darauf hört, was die Menschen in Deutschland von der Entwicklungshilfe erwarten dieser Bundesregierung?
Sehr geehrter Herr Ziemiak, ich hätte mich sehr gefreut, wenn Sie in die Frage eingebaut hätten, dass die viel zitierten Fahrradwege in Peru, wie gesagt, ein Teil eines integrierten Verkehrskonzepts, das so nie dargestellt worden ist in der Öffentlichkeit. Und auch darum geht es mal, dass wir in der Öffentlichkeit darstellen, was wir wirklich tun und nicht nur mit Schlagworten zu einer entsprechenden Negativstimmung beitragen. Dass diese Fahrradwege in Peru vom geschätzten Vorgänger von Frau Schulze, vom Minister Müller ins Leben gerufen worden sind. Wir haben das Programm weitergeführt. Wir haben dieses Programm weitergeführt, weil wir es für richtig gefunden haben, weil wir gefunden haben, dass der geschätzte Kollege Müller ein gutes Programm damit auf den Weg gebracht hat. Und wir führen es deshalb auch weiter fort und setzen es um.
Vielen Dank. Und damit sind wir zeitlich am Ende der Fragestunde. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir sind bis zur Frage 5 diesmal gekommen. Jeder weiß, was das dann für die nächste Woche bedeutet. Ich rufe nun auf